Guten Morgen miteinander. Wir sind mitten in einem doch sehr anspruchsvollen Thema. Wir reden über die Sachen, die uns nicht gelingen. Hoffentlich kennt die niemand. Wie gehen wir um mit unserem Versagen? Wir haben miteinander die Geschichte von David und Bathsheba angeschaut. Das ist schon 14 Tage her. Ich finde es eine Hammergeschichte. Der David versagt zutiefst. Ehebruch, Mord. Und Gott, wie sieht er das? Es heisst, und David hat es verabscheut. Gott hasst Sünd. An dem hat sich nichts geändert. Aber Gott sehnt sich genauso auch nach unserer Umkehr. Und darum ist das eine Hammergeschichte. Weil der David umkehrt. Weil Gott ihm nachgeht in dieser Situation, ihm einen Prophet schickt. Und dann tut der David Buße. Und darf das erleben. Dass Vergebung bedeutet, dass Gott ihn nicht mehr anklagt. Und dass er sich selber auch nicht mehr anklagen muss. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünden ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Heute Morgen möchten wir uns mit dem zweiten Teil befassen, unser Gewissen. Können wir uns denn vergeben? Wie können wir umgehen mit unserem Versagen? Wie reagiere ich auf meine Schwächen, auf das, was mir nicht gelingt? Und ich rede heute Morgen zu uns, die von Herzen Jesus nachfolgen wollen. Und trotzdem gelingen uns Sachen nicht. In unserem Charakter, vielleicht in unseren Zwängen, wo wir drinstecken, wo wir uns so von Herzen würden wünschen, es könnte uns anders gelingen, und wir schaffen es doch nicht. Unser Versagen in unseren Gedanken und heimlichen Wünschen, wo man selber verschreckt. Ein grosses Thema ist unser Minderwert. Und aus dem gibt es ganz komische und schwierige Folgen und Konsequenzen. Zum Beispiel müssen Recht haben. Immer müssen Recht haben. Sich ganz schwierige Durchsetzungsmethoden anzugewöhnen. Wie Wut. Hey, wenn ich laut werde, dann spürt meine Frau. Oder die Opferrolle. Ich verlange Mitleid. Vergleichen, Neid. Wir kennen unsere Schwächen, unsere Heimlichkeiten, wo wir uns schämen. Wie gehen wir mit denen um? Wie gelingt dir dein Christsein? In meinem letzten Jahr muss ich ein bisschen repetieren, das habe ich euch schon mal gezeigt, 2012. Weißt du, was für Noten hast du da gegeben hast? Was für Noten gibst du heute? So zwischen lausig und super. Nicht zu sagen, gell? Was für Noten gibst du? Wie reagieren wir auf unsere Schwächen, unser Versagen? Eine Variante ist, wir betrügen uns selber. Und wir landen bei einer Heuchelei. Wir landen auch bei einer Gespaltenheit. Da gibt es meinen Auftritt in der Kishona. Da gibt es meinen Auftritt vielleicht zu Hause, am Arbeitsplatz. Die Bibel sagt, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes. obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr sollte jeder sein eigenes Tun überprüfen. Wenn so eine Veränderung geschehen, dann müssen wir auch den Mut haben, anzuschauen. Religiosität ist eine andere Art, wie wir reagieren können auf unsere Schwächen. Wir können uns einfach gewaltig Mühe geben. Und dann wird unser Christsein zu einem Krampf, der nicht gerade viel Ausstrahlung hat. Und Paulus schreibt, wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Wollt ihr in eigener Kraft ein bisschen besser dastehen? Ich finde es auch spannend, dass wir als Fromme manchmal ganz spannende Ablenkungsmanöver machen von unserem Versagen. Wir sind plötzlich in irgendeinem Bereich schaurig fromm. Und das sollte helfen, dass anders kaschiert wird. Jesus redet mit dieser Frau am Brunnen und sie kommen am Punkt, wo es plötzlich im Raum steht, die Frau hat ihre Beziehung mit Männern ein totales Knusch. Und wo sie an diesem Punkt sind, kommt doch die Frau auf eine glorreiche Idee und sagt, Jesus, können wir über etwas anderes reden. Sag mir doch, warum ihr Juden darauf besteht, dass Jerusalem der einzige Ort ist, um Gott anzubeten. Super, oder? Jetzt hat die plötzlich große theologische Fragen und ist eine Expertin für Gebet. Einfach die Ablenkung. Fromme Ablenkung kann auch fromme Betriebsamkeit sein. Grosser Einsatz. Man rennt und zickelt. Nur für den Herrn. Und niemand mehr schaut an, wie sieht denn mein Leben aus. Eine andere Reaktion, und über die rede ich heute, ist Entmutigung, Selbstverurteilung, Resignation. Unser Versagen als Christen hat dramatische Folgen. Die Bibel nennt den Teufel den Ankläger von uns Gläubigen. Und ich kann euch sagen, der findet immer genug Stoff in meinem Leben. Wo er kann sagen, Andreas, schau doch mal an bei dir. Und er macht uns einfach fertig. Und die Reaktion davon ist, dass wir ganz viele entmutigte Christen haben. Entmutigt über sich selber. Und ganz viele Christen, die sagen, Gott kann mich doch so nicht brauchen. Und hey, ganz sicher würde ich auch niemandem sagen, dass ich zu dem Jesus gehöre. Das passt ja nicht mit dem zusammen, wer ich bin. Anklage von Satan. Aber ich glaube, der grösste Ankläger sind wir selber. Und für mich ist der Vers im 1. Johannes eine Riesenermutigung. Auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist, als wir selbst. Hey, ist das nicht Hammer? Gott ist mit mir barmherziger, wie dass ich mit mir bin. Und dann kommt noch Sätzli, er kennt uns ganz genau. Hey, das ist nicht barmherziger, wie es mir gelingt, mein Leben vor ihm zu verstecken, zu beschönigen, mit irgendetwas zuzudecken. Der kennt mich. Und der ist barmherzig mit mir. Und das wird man verstehen. Ich nehme eine Geschichte, die ihr hoffentlich alle gut kennt. Im Leben von Petrus gibt es einen Punkt der absoluten Entmutigung. ein Punkt vom absoluten Selbstverurteilung. Hey, ich tauge nicht. Ich habe schon immer gedacht. Das ist, nachdem er Jesus verraten hat. Und was ist seine Reaktion? Unbrauchbar. Petrus sagt, ich gehe jetzt fischen. Zurück zu dem, was ich habe. Die Übung, das Training von Jesus, vergiss. Unbrauchbar. Und interessant ist, seine Kollegen machen gerade mit. Wir kommen mit, meinten die anderen. Und so gehen sie von Jerusalem zurück auf Galiläa zu ihrem See, sie gehen fischen. Das ist ihre Reaktion auf ihre Schwäche, auf ihr Versagen. Und wie reagiert Gott? Wie reagiert Jesus? Ich glaube, das Erste, was er macht, ist, und da ist seine Liebe. Er lässt Petrus und seine Kollegen jämmerlich scheitern. Sie sind zurück zu ihrem Kerngeschäft fischen. Da, was sie doch selber können. Und Gott, weil er es gern hat, macht, dass sie die ganze Nacht fischen und nichts fangen. Und dann an dem peinlichen Moment setzt Jesus noch einen obendrauf und fragt noch so blöd. Freunde, habt ihr etwas gefangen? Das ist doch gemein, oder? Nein, glaube ich, nicht gemein. Es ist ein zentraler Punkt, dass wir sagen, nein. Nein. Es geht nicht, dass wir es wieder selber in die Hände nehmen. Wir schaffen es nicht. Ich glaube, an dem Nein geht nichts vorbei. Eingestehen, nein, ich schaffe es nicht. Und dann kommt ein Teil in dieser Geschichte, den finde ich einfach den Hammer. Sie haben die ganze Nacht gefischt, sie haben nichts gefangen und Jesus steht am Ufer. Der ist schon bereit, in dieser Pleite, in diesem Versägen, müssen wir Jesus nicht suchen, der ist da, der steht am Ufer. Und er hat alles schon für sie bereit. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Jesus hat alles für die Versäger schon bereit. Und dann kommt die Geschichte, die wir auch gut kennen, dass Jesus mit dem Petrus redet. Und ihn dreimal fragen, Petrus, hast du mich gern? Und es wird peinlicher und peinlicher. Aber es bleibt bei dem nicht stehen. Sondern der Petrus muss sein Versagen eingestehen, ja. Und Jesus sagt dem Petrus, für mich bist du trotzdem kein Loser. Hey, Petrus! Ich will den Weg mit dir weitergehen. Nein, ich will dich sogar brauchen. Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Und vielleicht bis da an kennen wir die Geschichte alle sehr gut. Super, und dann hat es einen Klapf gegeben. Und der Petrus ist von dem Moment ein anderer Petrus. Oder vielleicht sagst du, nein, der Klapf hat es erst ab Pfingsten gegeben. Aber der Petrus ist, das ist dem einfach so angeworfen worden. Der ist ein anderer Mensch. Hey, wir haben einen ganzen Haufen so idealisierte Geschichten gespeichert. Soll ich euch etwas verraten? Der Petrus bleibt schwierig. Hey, die Geschichte ist nicht zu Ende. Da hängt der Petrus ganz noch eine schwierige Frage hinten an. Er sieht den Johannes und fragt Jesus, und was ist denn mit dem los? Was machst du denn mit dem? Hey, Jesus, geht die Geschichte, dass du den Johannes ein bisschen lieber hast wie ich, geht die weiter? Das ist doch der, der bei dir an der Brust gehangen ist, oder? Hey, spürt ihr etwas vom Charakter von Petrus? Vom Vergleichen? Hey, komme ich wieder zu kurz? Was passiert denn mit dem Johannes? Hey, das ist Sekunde, nachdem Jesus ihm gesagt hat, weide meine Lämmer. Petrus, Natur. Und wenn man seine Geschichte verfolgt, und wir haben nicht die Zeit, um alle Aspekte anzuschauen, aber ganz eine spannende Geschichte ist, dass es beim Petrus immer wieder darum geht, hat er den Mut, anzustehen, wenn sein Ruf, wenn da, was die anderen Menschen über ihn denken, infrage gestellt ist. Es war eine grosse Auseinandersetzung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und Gott hat mit dem Petrus einen speziellen Weg gemacht, sodass er verstanden hat, die Türen ist offen für die Heiden und die müssen nicht noch halbe Juden werden. An und für sich müsste Petrus begriffen haben. Und im Galaterbrief lesen wir, der hat sogar verstanden. Aber wo andere Juden daherkommen, haltet er sich selber nicht mehr an seine Prinzipien, an das, was er glaubt. Warum? Aus Menschenfurcht. Petrus, Natur. Nach seiner Ankunft hatte Petrus zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammengegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Seht ihr den Petrus? Könnte es sein, dass der Petrus ein Typ ist wie du und ich, wo es Versäges im Leben gibt, wo sein Petrus Natur ihn einholt? Und dann hätte ich nicht wollen dabei sein, wie der Paulus, das ist auch so ein Charakter. Der Petrus und alle anderen in Senkel stellt und richtig zusammenstucht. Hey Petrus, du Heuchler, du bist ja immer noch gleich wie dort an dem Kohlenfeuer. Wenn es heiss wird und müsstest anstehen für deinen Glauben, dann bist du nie ein dumm. Du bist ja noch der gleiche Verräter. Könnte es sein? Also so wie ich den Paulus spüre, könnte mir das gelungen sein. Nein, eben nicht gelungen. Sondern dann drückt Paulus Natur durch. Und damals bin ich sicher, wie der Paulus redet über das. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? An dem leidet der Paulus. Am Paulus Natur leidet Paulus. Und es sollte nie. Aber das ist nicht das Ende. Auch beim Paulus nicht. Der nächste Vers sagt, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich noch in einem Zwiespalt. Da sagt Paulus nicht, Halleluja, bei mir ist jetzt alles gut. Nein, der Paulus redet vom Kampf. Weiß nicht, was für Noten du dir gegeben hast. Ich glaube, dass die Bibel darüber redet, dass wir alle das Potenzial zum Lausig haben. Das steckt in mir. Das steckt im Andreas Natur. Gut geschminkt, gut versteckt, und wir haben das Potenzial zum Super. Jesus in mir. Ich habe jetzt keine Zeit, jetzt kommt die zweite Teil von meiner Predigt. Was heisst in Kooperation mit Jesus ein Traumteam zu sein? Es ist schon lange her, 2012 habe ich da predigt für euch. Aber ich habe es hoffentlich nicht vergessen. Ja, ich habe ein Potenzial zu super. In der Kooperation, in der Nähe mit Jesus. Aber heute schauen wir einfach an, was heisst es, Schritte tun. Schritte vom Wachstum vom Andreas Natür hin zu Jesus in mir. Jetzt muss ich schauen, wie viel. Ja. Und über dem Prozess, über dem Wachstum, gibt Gott uns und dir eine gewaltige Zusage. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ja, wir sind miteinander unterwegs. Bis wir Jesus werden sehen und dann werden wir in sein Bild verwandelt. Dort gibt es einen Klapf. Aber bis dort ane, dürfen wir einfach unterwegs sein. Und Gott, Jesus, der Heilige Geist, hat das grösste Interesse, dass wir Schritte tun von der Veränderung. Mehr und mehr in sein Bild. Und er gibt uns Zusage, Gott möchte es tun. Ich möchte euch für mich einfach noch einen ersten Schlüssel geben. Wir fahren in diesem Thema dann noch ein bisschen weiter. Und das, was ich heute sage, ist nur ein Ausschnitt. Voraussetzung zur Veränderung ist Annahme und Gnadeverstehen. Verstehen, wie gnädig, wie barmherzig Gott ist. Das ist der Schlüssel, das ist der Anfang von jeder Veränderung. Da gehört dazu, dass wir unsere Bedürftigkeit eingestehen. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Und jetzt, in da rein, darf ich wissen, wir haben es heute Morgen wieder miteinander gesungen. Ich habe eine Stellung in Jesus als sein geliebtes Kind. Trotz allem. Nicht irgendwo in einem anderen Zimmer, wo mein Versagen nicht hin kann. Nicht einfach nur am Sonntagmorgen, wenn ich da schön höckle. Immer. Wenn es niemand sieht, darf ich sein Kind sein. Und in meinem Leben hat die Zusage im Galater, und auf Englisch ist das mir ganz anders eingefahren, das heisst, I'm hidden in Christ. Ich bin versteckt in Jesus. Ich bin in ihm verborgen. In seiner Annahme. In seiner Gnade. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb. Und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. I'm hidden in Christ. Hey, da haben wir schon ganz viel mal gesagt. Und das Sätzchen, das dazu gehört und dir vielleicht vertrauter ist, Jesus sagt, es ist vollbracht. Wo Jesus am Kreuz stirbt, stirbt er nicht für Heilige, er stirbt für unser Versagen. Und er stirbt für unser Versagen, wo es auch immer und immer wieder einholt. Das ist der Boden, wo wir drauf stehen. Gnade und Annahme. Und ich behaupte, die Annahme, die Vergebung, da einfach zu wissen, ich darf in Jesus trotz allem geborgen sein, da ist unsere Motivation, dass Veränderung überhaupt geschehen kann. weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Annahm als Voraussetzung zur Veränderung. Und da will ich euch noch illustrieren. Jetzt könnt ihr von der Technik alles abstellen. Und die mit dem guten Gedächtnis erinnert sich an mein Hobby. In meinem Leben gibt es Schatten. In deinem Leben gibt es Schatten. Hässliche Schatten vielleicht. Schatten, die dich anklagen. Schamvolle Geschichten aus der Vergangenheit. Schamvolle Heimlichkeiten. Sachen, die dich nicht nur anklagen, sondern auch erniedrigen. Und das bringt uns dazu, immer wieder wegzugehen. Weggehen von Jesus. Weil ich bin ja zu lausig. Oder aber ich verstand es. Ich darf geborgen sein in der Annahme von Jesus. Und er ist für alles gestorben. Es ist vollbracht. Sogar da, wo mir morgen wieder nicht gelingt. Unsere Religiosität lässt da fast nicht zu. Das ist doch zu gut. So ist Gnade. Und ich sage euch jetzt einen schwierigen Satz. Dein Versagen, zum Beispiel dein Jähzorn, deine Pornografie, deine Sucht, ist weniger schlimm, weder wenn es dich dazu bringt, Nähe von Jesus zu verlassen. Nur wenn du geborgen bist in Jesus, hast du überhaupt eine Chance, dass in deinem Leben Veränderung geschehen kann. Nur da. Nur in dieser Geborgenheit. Was auch immer dich anklagt. All da, wo sagt, hey, also, da ist zu lausig. Da steckt, da ist drin, in dem es ist vollbracht. Und ich darf mich so verstecken. Bin ich gut genug versteckt? Ich sehe es zu wenig vorhin. Ich darf mich verbergen in dieser Gnade. Und dann, ich glaube, wenn wir diese Gnade und diese Annahme verstanden haben, dann haben wir den Mut zu sagen, Jesus, heute will ich mit dir, mit deiner Hilfe, einen Schritt weitergehen. Kein idealisiertes Christsein, wie es müsste sein, sondern in der Zusammenarbeit, in der Kooperation mit Jesus, in dieser Abhängigkeit mit Jesus, geschieht Veränderung. Ich bete. Vater im Himmel, Jesus Christus, da, wo du für uns tun hast, dies, es ist vollbracht, da lässt es überhaupt zu, dass wir hinschauen können, auf unsere Schande, auf unser Versagen, auf unsere tolerierte Sünde, auf all das, was uns noch nicht gelingt und wir so gern anders hätten, weil du den Weg mit uns möchtest gehen, Schritt für Schritt, und uns rausführen in deine Freiheit. Aber du nimmst uns einfach an. Vater, ich danke dir, dass da kein billige Gnade ist, sondern dass du da uns zusagst. Und dass du mit dem Petrus und Paulus genau so einen Weg gegangen bist. Und mit jedem Einzelnen von uns. Amen.